Nun, einer meiner Lieblingsstellen in der Schrift ist Psalm 23, der gute Hirte. Und dieser Psalm wird uns heute beschäftigen und wir werden dabei einen weiten Bogen spannen, aber ich denke, dass dies hilfreich sein wird. Schlagen wir den Psalm auf, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nun, David, denke ich, führt sich hier mit der Hilfe des Bildes eines Hirten all die vielen Wohltaten und Segnungen, die ihm Gott in den Gefahren des Lebens gewährt hatte, ins Gedächtnis zurück. Er lässt sie praktisch vor seinen Augen Revue passieren. Und die Metapher bot sich David natürlich ganz natürlich an. Es war damals ein häufiges Bild, denn viele Könige und Priester bezeichneten sich als Hirten und ihre Untertanen als Schafe. Ein Bild, das sich in der Bibel häufig findet. Zunächst, denke ich, sollten wir uns mal vor Augen führen, wie zu der damaligen Zeit eigentlich die Viehwirtschaft aussah. Ein Stall und Weidewirtschaft, wie es heute üblich ist, gab es damals nicht. Die Schafe verschiedener Besitzer wurden in Höfen, das heißt in ummauerten Plätzen unter freiem Himmel gehalten. In den Hofraum führte ein Tor, das besonders nachts von einem Türhüter beaufsichtigt wurde. Aus dem Hof wurden dann die Tiere von den Besitzern und Hirten selbst oder aber von einem bezahlten Schäferknecht hinausgeführt, um draußen im Gelände ihre Nahrung zu suchen. Es kam darauf an, dass der Hirt für seine Schafe gutes Weideland und vor allem Wasser fand. Im Bergland waren die wehrlosen Schafe aber auch dem Überfall wilder Tiere ausgesetzt. Der Hirte musste zum Kampf für seine Schafe unter Einsatz des Lebens bereit sein. Wenn wir nun die damaligen Verhältnisse berücksichtigen, wird das Bild, das Jesus in Johannes 10, Verse 1 bis 5, denke ich, viel verständlicher macht. Schlagen wir dies auf. Johannes 10, Verse 1 bis 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Nun, wer nicht am Türhüter vorbei durch das Tor zu den Schafen hineingeht, sondern irgendwo über die Mauer in den Hof steigt, der hat sicherlich nichts Gutes im Sinn. Er will stehlen, er will rauben. Wer aber durch die Tür hineinkommt, ist kein Unbefugter, denn er ist ein Hirt der Schafe. Und dem öffnet auch der Türhüter, denn er kennt ihn ja als Besitzer der Schafe im Hofraum. Nun, im Hofraum, wo sich Schafe verschiedener Besitzer befinden, stellt sich die Frage, wie findet überhaupt der Hirte seine Schafe, die ihm gehören, aus der Menge, aus der Masse heraus? So unwahrscheinlich es vielleicht auch klingen mag, so kann man es auch heute immer noch erleben. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Der Besitzer kennt seine eigenen Tiere aus den anderen heraus und kennt jedes Einzelne und liebt jedes Einzelne. Und umgekehrt kennen diese Schafe ihren Hirten und folgen ihm nach. Mit dem Herausführen aus dem Hof beginnt der eigentliche Hirtendienst. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Vers 4. Nun, das ist nicht bloß die Tatsache, dieser ist mein Herr, sondern es ist immer zugleich auch ein Vertrauen im Spiel, das sich erwartungsvoll und folgsam dem Hirten anvertraut. Hier ist die Angst und das natürliche Misstrauen des Tieres überwunden, das einem Fremden gegenüber sofort einsetzt. Vers 5 heißt es nämlich, einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Lesen wir jetzt Vers 11, Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, ein überragendes Merkmal zeichnet einen guten Hirten aus. Er setzt sein Leben ein für die Schafe. Nun, warum verließ das Wort, also Jesus Christus, seinen Platz in der Herrlichkeit? Warum wurde das Wort Fleisch und teilte unser Dasein als Mensch? Warum wurde der Logos zum leidenden, blutenden, sterbenden Gottessohn? Nun, darauf gibt es nur eine Antwort. Für die Schafe, für uns. Psalm 23, Vers 1. Gehen wir zurück zu Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nun, wenn man, denke ich, diesen Vers etwas auf sich wirken lässt, meint man zu verspüren, David schrieb dies einerseits mit Stolz, andererseits mit Bewunderung, denn er hatte eine tiefe, enge Beziehung zu Gott. Eine weitere Schlussfolgerung lässt sich hier ziehen. Wir gehören nicht uns selbst. Wir gehören Jesus Christus. Er hat uns erkauft mit seinem Blut und das hat Folgen. Dazu Matthäus 16, Verse 24 bis 26. Matthäus 16, Verse 24 bis 26. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Nun, im Römischen Reich wird ein verurteilter Verbrecher, wenn er zur Kreuzigung geführt wurde, gezwungen, sein Kreuz selbst zu tragen. Sein Kreuz aufzunehmen heißt, die Hinrichtung unseres Ichs, wenn ich so ausdrücken darf, die Hinrichtung unseres Ichs fest und entschlossen auf uns zu nehmen. Und dabei hat aber jeder von uns sein jeweiliges, eigenes, besonderes Kreuz. Dem einen ist sein Kreuz Verwandte, Nachbarn, die Arbeit, Kollegen, die Schule. Er hat vielleicht Probleme mit den Vorgesetzten. Wiederum andere haben gesundheitliche Probleme, die im täglichen Leben ihm zu schaffen machen und so weiter. Alles aber ist von Gott her gesehen, wenn ich es so ausdrücken darf, ein Hinrichtungsmittel des eigenen Ichs. Unser Egoismus, das eigene Ich, muss überwunden werden. Wir müssen es, dem Metapher zu bleiben, hinrichten. Wir müssen es kreuzigen. Wer also meinen sollte, wenn er den Ruf der Nachfolge annimmt, könnte von nun an ein bequemes, behagliches Leben führen, losgelöst von allen Übeln, der befindet sich im Irrtum. Der Weg der Nachfolge führt uns an das Kreuz. Alles, was uns zur Überwindung des Unglaubens, des eigenen Ichs, des Fleischlichen, der Sünde führt, dürfen wir als unser Kreuz achten. Aber das verbürgt uns auch, dass wir in seinen, in Jesu Fußstapfen wandeln, wobei er, der gute Hirte, an unserer Seite steht. Er führt uns, er beschützt uns und er gibt uns Kraft und Mut. Wahre Jüngerschaft beinhaltet die Nachfolge Jesu und die Unterwerfung unter seinen Willen. Wo immer auch der Weg hinführen wird, wir dürfen dabei versichert sein, dass er immer und in jeder Zeit an unserer Seite stehen wird. Der Herr ist mein Hirte, heißt es dann, mir wird nichts mangeln. Wobei seine Segnungen, Geschwister, viel tiefer gehen als nur das rein physische. Schlagen wir Lukas 12 auf und hier die Verse 29 bis 31. Lukas 12, 29 bis 31. Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Und den Sorgen, mit welchen wir uns Menschen abquälen, stellt Jesus die eine Sorge gegenüber, die uns als Christen hauptsächlich beschäftigen sollte. Wenn wir ganz von den materiellen Dingen und der Sorge ums Überleben in Anspruch genommen werden, haben wir wenig, wenn nicht gar keine Zeit für die eigentlich so entscheidende Realität, dem absoluten Trachten nach dem Reich Gottes. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht den Reichtümern dieser Welt. Es bleibt einzig Sorgen, nämlich das Trachten nach dem Reich Gottes. Frei von dem Trachten nach vergänglichem Besitz und Reichtum entsteht für uns, Geschwister, ein unvergänglicher Besitz, nämlich die Kindschaft Gottes, der Anteil an dem Erbe Jesu Christi und ewiges Leben im Reich Gottes. In Vers 32 bekräftigt dies Jesus, ich zitiere, du kleine Herde, du brauchst keine Angst vor der Zukunft haben, denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Geschwister, diese Verheißung gilt uns. Unser Trachten nach dem Reich Gottes wird von Erfolg beschieden sein. Auf Jesu Wort ist absoluter Verlass. Als Erben des zukünftigen Gottesreiches brauchen wir uns nicht vor dieser, uns im Grunde genommen feindlich gesinnter Welt fürchten, noch Sorgen um irdische Güter machen. Was wir müssen, ist die ständige Bereitschaft für das Kommen Jesu Christi, im gläubigen Vertrauen bereit zu sein für das Wiederkommen unseres zukünftigen Königs. Bereit sein, Geschwister. Psalm 23, Vers 2, er weidet mich auf grüner Aue. Ja, so wie ein Hirte die Schafe zur Fütterung, zur frischen Weide führt, so führt der Herr uns sein Volk. Wer in der Nachfolge Jesu steht, dem mangelt es nicht an geistiger Nahrung. Jesus sorgt dafür, dass auch unsere geistigen Bedürfnisse gestillt werden. Gehen wir zu Johannes 15. Und hier die Verse 1 bis 5. Johannes 15, Verse 1 bis 5. Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun, ich denke, hier spricht Jesus etwas sehr Wesentliches an, das wir verstehen müssen. Die Rebe trägt zwar Frucht, aber sie bringt sie nicht aus sich selber. Sie ist in sich selber gar nicht imstande dazu. Nur im völligen Bleiben am Weinstock, im unaufhörlichen Durchströmtwerden von seinem Saft, kann sie Frucht tragen. Im Grunde genommen hat diese Feststellung aber auch etwas sehr Tröstliches. Nämlich, es wird uns nicht zugemutet, selbst von uns aus, nur aus unserer eigenen Kraft, irgendwelche geistige Früchte zu bringen. Allerdings beinhaltet sie auch eine dringende Mahnung, nämlich bleibt in mir. Wenn die Rebe nicht gewaltsam vom Rebstock entfernt wird, bleibt sie ganz selbstverständlich am Weinstock. Im Gegensatz dazu bleiben wir nicht ohne eigenen Willen in Jesu. Unser Bleiben ist eine Sache eigener Freiheit, aber auch eigener Verantwortung. Wir haben den freien Willen. Und eine Rebe ist nicht gelegentlich mal irgendwie am Weinstock. Sie ist immer, Tag und Nacht, mit dem Weinstock fest verwachsen. Und Geschwister, so ist es auch bei uns. Wir dürfen nicht ab und zu mal die Verbindung zu Jesus suchen, sondern wir müssen völlig und ständig mit ihm verwachsen sein. Darin besteht das Bleiben. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Das Bleiben in Jesu heißt auch, ihn als unseren Retter akzeptieren, im Glauben bleiben und im Glaube und Liebe gehorsam vorangehen. Schlagen wir Psalm 91 auf. Psalm 91, und wir lesen hier die Verse 14 bis 16. Psalm 91, Vers 14. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Und Geschwister, unser Hirte rettet uns aus allen Gefahren. Er beschützt uns vor Unglücken, er steht uns in der Not bei. Er versorgt uns mit physischer und geistiger Nahrung. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Weiter heißt es dann im Vers 2, und führet mich zum frischen Wasser. Ja, Gottes Heiliger Geist wird in der Bibel mit Wasser verglichen und dafür, Geschwister, wird uns reichlich gegeben. Schlagen wir Johannes 7 auf und die Verse 38 und 39. Johannes 7, Verse 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und der Heilige Geist ist die im menschlichen Leben sich auswirkende Gotteskraft. Es ist Gottes freie Gabe und kann nur auf dem Weg der Gnade erlangt werden. Aber nichtsdestoweniger, Geschwister, ist die Erlangung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Wer an Jesus glaubt, bereut und sich taufen lässt, empfängt auch die Gabe des Heiligen Geistes. Und je mehr wir dann den Weg des gehorsamen Glaubens in Liebe und Demut gehen, je mehr werden wir auch die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Und je mächtiger wird sich dies nicht nur in unserem Leben auswirken, sondern auch auf die, die um uns sind. Es wird sichtbar werden, dass wir anders sind. Mittels des Heiligen Geistes bezieht dann Jesus Wohnung in uns, wirkt in uns und durch uns. Und Geschwister, dadurch hat sich in uns ein Herrschaftswechsel vollzogen. Nicht mehr das alte Ich oder die Sünde sondern Christus herrscht in uns und über uns. Wir sind, wie Paulus sich ausdrückt, eine neue Kreatur geworden. Das Alte gehört der Vergangenheit an. Neues ist geworden. Ja, Christus in uns führt uns zu frischem Wasser. Er führt uns unserer Bestimmung zu, ewiges Leben im Reich Gottes. In Vers 3, Psalm 23, Vers 3, heißt es dann, er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und das hebräische Wort für erquicken lautet hub, mit der Bedeutung von zurückkehren, umkehren, abbringen, zurückbringen oder einfach sich bekehren. Die Grundbedeutung des Wortes ist, nachdem man sich in eine Richtung bewegt hat, in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, bis man an die ursprüngliche Stelle zurückkehrt. Nun, in unserem Fall bedeutet das, Gott hat uns berufen. Er hat uns die Augen geöffnet, sodass wir erkennen durften, dass wir auf der falschen Seite stehen, dass wir uns auf dem falschen Weg befinden. Und er hat uns einen besseren Weg gezeigt. Seinen Weg der Wahrheit, der göttlichen Wahrheit. Und Gottes Wege gehen bedeutet den Weg der Umkehr gehen. Wir bewegen uns heute in die richtige Richtung. In die Richtung zu unserem göttlichen Vater, mit dem wir durch das Opfer Christi versöhnt wurden. Ein guter Hirte kennt den richtigen Weg, auf dem er seine Schafe sicher wieder nach Hause führt. So führt uns auch unser Hirte auf dem rechten Weg nach Hause, zu unserem Vater. Johannes 1, Vers 11 bis 13. Johannes 1, Vers 11 bis 13. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und Jesus ist nicht umsonst in diese Welt gekommen. Sein Opfer war nicht umsonst. Die ganzen Jahrhunderte hindurch und auch heute gibt es Menschen, die ihn aufnahmen und aufnehmen, die an ihn glauben. Und Geschwister, wir gehören zu denjenigen, die an ihn glauben. Und allen, auch uns, ist etwas unglaublich Großes und Herrliches zuteil geworden. In der Elberfelder heißt es bei Vers 12, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Schwester, ist das nicht etwas Unglaubliches, Großes, Herrliches? Jesus Christus gibt dieses einzigartige Recht denen, die ihn aufnehmen, das heißt, die an ihn glauben. Dadurch, dass wir den einzigen Sohn vom Vater in uns aufnehmen, werden wir selber in die Sohnesstellung vor Gott erhoben. Wir wurden durch den Sohn ein Kind Gottes. An die Galater schrieb Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Galater 3, Vers 26. Kurz gesagt, Christus ist der Seinsgrund unserer Sohnschaft. In Vers 4 von Psalm 23 heißt es dann, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, oder wie es in der guten Nachricht heißt, fürchte ich kein Unheil. Im Hebräerbrief lesen wir, ich zitiere, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Hebräer 13, Vers 6 aus der Übersetzung Gute Nachricht. Ja, Geschwister, alle Verheißungen in der Bibel sind ein Ja und Amen. So auch hier. Aber es geht nicht darum, persönliche Ziele in dieser Welt die erste Priorität einzuräumen, sondern darum, die Sache Gottes in unserem Leben an die erste Stelle zu setzen. Wir müssen ernst machen mit dem Wort Jesu, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder wie es in der Gute-Nachricht heißt, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Matthäus 6, Vers 33, ist die gute Nachricht. Ja, Geschwister, dann werden wir auch Hilfe durch unseren Hirten in jeder Lage erfahren und aus der gemachten Erfahrung heraus bekennen können, der Herr ist bei mir, er steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon antun? Vers 4, Psalm 23, Vers 4 lautet, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Nun, zu der damaligen Ausrüstung eines Hirten gehörten ein Stecken und ein Stab. Der Stecken war circa 1,9 Meter lang und war sozusagen der verlängerte Arm des Hirten. Er drückte Macht und Autorität aus. Mit dem Stecken hat der Hirte am Abend die Schafe gezählt. Und wenn eines fehlte, so machte er sich auf die Suche, um es zu finden. Der Stab dagegen war ungefähr 3 Meter lang, mit einer Biegung am Ende. Und wenn ein Schaf in eine Spalte oder in eine Grube fiel, so versuchte der Hirte es mit dem Stab herauszuholen. Nun, Geschwister, es kann Zeiten in unserem Leben geben, wo wir vielleicht etwas deprimiert sind, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir frustriert sind, wo wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. Aber, Geschwister, wir stehen mit unseren Kämpfen und Problemen nicht alleine da. Die Gewissheit der ständigen Gegenwart unseres Hirten und seiner Verheißungen sind doch für uns in jeder Situation Trost und Hoffnung. Denn wir werden uns niemals in Situationen befinden, die unser Hirte nicht kennt. Und er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Sein Vater hat ihm die Schafe anvertraut und in seine ganze Treu und Fürsorge gilt denen, die ihm anvertraut wurden. Wir sind niemals auf uns alleine gestellt. Gott, der Vater und der Hirte sorgen sich um uns. Kann es einen größeren Trost geben? Der Trost in Gottes Hände, den Händen unseres Hirten aufgehoben zu sein? Psalm 23, Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Nun, Jesus ist uns vorangegangen. Er hat den Weg für uns bereitet. Er kennt also unsere Probleme. Er kennt unsere Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Er hat alles am eigenen Leib selbst erfahren. Und er wird uns mit allen geistigen und physischen Gaben, die wir auf unserem Weg nötig haben, versorgen. Schlagen wir Hebräer 4 auf und lesen hier die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Nun, Aaron war damals Hohepriester auf Erden. Aber Jesus Christus hat nicht nur auf Erden durch die Hingabe seines Lebens das vollkommene hohepriesterliche Opfer dargebracht. Auch nach seiner Auferstehung dient er uns nun als unser himmlischer Hohepriester. Wie schon gesagt, als Mensch hat er Anteil an unseren Schwächen. Er ist aber nie erlegen. Er hat jeglicher Versuchung standgehalten und überwunden. Er war ohne Sünde. Jesus hat auch der letzten und schwersten Versuchung widerstanden, nämlich vom Kreuz herabzusteigen, wenn ich es so ausdrücken darf. Im vollen Gehorsam gegen Gottes Willen hat er das Kreuz auf sich genommen. Durch sein Opfer haben wir Versöhnung mit Gott erlangt. Und so hat er uns den Weg zu Gott bereitet, den wir nun auch mit Freuden und dem Glauben gehen sollen. Durch die Tatsache, dass wir einen hohen Priester bei Gott haben, können wir nun, denke ich, auch mit großer Zuversicht in unseren Gebeten vor Gott kommen. In Hebräer 9, Vers 24 lesen wir, ich zitiere das, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Geschwister, nicht irgendwelche fromme Leistungen, sondern Jesu Eintreten für uns, sein Vermitteln, öffnet uns den Segen Gottes, sodass wir Hilfe zur rechten Zeit erfahren. In jeder nur erdenklichen Lage dürfen wir uns in unseren Gebeten an unseren allmächtigen Schöpfer Gott wenden. Aber wir können ihm nicht den Zeitpunkt seiner Hilfe vorschreiben. Das gilt es auch zu verstehen. Er bestimmt. Aber wir haben die Zusage, dass Gott immer und zur rechten Zeit eingreift und hilft. Und wir haben auch die Zusage, dass es niemals über unsere Kräfte gehen wird. Psalm 23, Vers 5, Teil 2. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Nun, wohlriechende Salben wurden unter den Israeliten in der damaligen Zeit sehr geschätzt. Und ich denke, auch heute ist noch so. Die gewöhnliche Salbe war Olivenöl mit Zusatz von Duftstoffen. Durch das Salben des Hauptes mit Öl pflegte man damals seine Gäste zu begrüßen und zu ehren. Mit der Salbung kann auch die Gabe des Geistes Gottes im Zusammenhang stehen. Bei Jesaja steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Jesaja 61, Vers 1. Lukas 4, Vers 18. Lukas 4, Vers 18, das schlagen wir auf. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und Jesus von Nazareth ist der Christus, das heißt der Gesalbte schlechthin. Als der Christus, das heißt der Gesalbte, ist er der wahre und einzige Hohepriester, der wahre und einzige Prophet, der wahre und einzige König. Und alle drei, Propheten, Könige, Jesus, wurden im Alten Testament gesalbt. Jesus umfasst alle drei Ämter in einer Person, in vollkommener und vollendeter Weise. Dieser Jesus Christus ist vom Geist Gottes vollkommen erfüllt. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesu Aussage. In 1. Johannes 2, Vers 20 steht geschrieben, ihr habt von Christus den Heiligen Geist empfangen. 1. Johannes 2, Vers 20 aus der Guten Nachricht. Ja, der Heilige Geist, der Geist Gottes steht uns, nachdem wir getauft wurden, zur Verfügung. In der Taufe wurden wir gesalbt und versiegelt durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich zitiere, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Lukas 11, Vers 13. Ja, Geschwister, der Heilige Geist ist die höchste Gabe, die wir erhalten können. Wir können darum bitten, dass er uns mehr von der Gabe des Heiligen Geistes schenkt. Und durch den Heiligen Geist erhalten wir unglaublichen Einblick auch in Gottes Charakter, in Gottes Denkweise. Und wir werden dazu motiviert, anderen zu helfen. Wir werden motiviert zu dienen. Wir lernen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Wir sind in der Lage, versetzt gute Werke zu vollbringen. Unser Licht wird leuchten in dieser immer dunkel werdenden Welt. Alles durch die Kraft des Heiligen Geistes. Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, die treue Liebe unseres Hirten wird uns unser ganzes Leben lang begleiten. Gottes Segnungen für uns, die bleiben bei uns, Geschwister, egal wie die Umstände auch sein mögen, in denen wir leben. Gott allein ist gut und Güte ist keine menschliche Eigenschaft, die unserem Urteil unterworfen ist. Gottes Wille ist der einzige Maßstab dafür. Und die Menschheit ist von Gott abgefallen und nach dem Urteil der Bibel böse. Paulus schrieb an die Römer, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Nun, wenn wir aus diesem Zustand herauskommen und in den Augen Gottes gut werden wollen, dann müssen wir verstehen, dass keine eigene Anstrengung, dass nur eigene Anstrengung oder Askese uns nicht weiterbringt. Römer 7, Vers 18 schrieb Paulus, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ja, allein aus unserer menschlichen Kraft heraus können wir das Gute, das in Gottes Augen besteht, nicht vollbringen. Hier hilft nur die Wiedergeburt aus Gottes Geist. Denn die Güte ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Güte bedeutet Anteilnahme, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Erbarmen, Liebenswürdigkeit, Wohlwollen, Zuneigung. Alle diese Eigenschaften beinhalten Gottes Güte, was uns wiederum Verpflichtung ist, dem nachzueifern. Aber wir sollten wissen, die Güte, die der Geist Gottes als Frucht in uns bewirkt, bedeutet in diesem Leben keinen Zustand der Sündlosigkeit oder Vollkommenheit. Paulus schrieb an die Galater, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, sie sind gegeneinander. Aber Geschwister, wir haben die Verheißung, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6. Denn wie David schon sagte, Gottes Barmherzigkeit wird uns ein ganzes Leben lang folgen. Und für den Rest unseres Lebens dürfen wir uns an der völligen Gemeinschaft mit unserem Hirten erfreuen. Gehen wir jetzt zu 1. Petrus 2 und hier lesen wir Vers 25. 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Nun, ein verirrtes Schaf hat seinen Beschützer, seinen Hirten verloren und ist damit selbst verloren. Nun, das ist das Dilemma, vor dem die von Gott gelösten Menschen stehen. Auf sich selbst gestellt ist der Mensch schutzlos Satans Machenschaften ausgeliefert. Ohne Jesus hat man hoffnungslos das Verderben durch Sünde, Tod und Gericht vor sich. Aber Geschwister, wir als Christen sind nicht mehr irrende Schafe, ausgeliefert den Mächten, die nichts als Verderben bringen. Wir haben einen Hirten, der sich jeden einzelnen von uns persönlich annimmt. Zugleich sind wir nicht mehr verstreut, sondern wir haben Brüder und Schwestern im Glauben. Die große Wendung in unserem Leben, Geschwister, beschreibt Paulus wie folgt. Aber ihr seid nun bekehrt. Unsere Bekehrung erfolgte auf Gottes Ruf hin. Das heißt, Der Ruf zur Umkehr kam von Gott. Der geht von Gott aus. Aber die Antwort unsererseits war aktiv. Das heißt, wir haben Ja gesagt zu einem Leben unter dem guten Hirten. Unsere Bekehrung war der entscheidende Einschnitt in unserem Leben. Entscheidend ist, dass auf den Ruf Gottes hin durch bewusste Glaubensentscheidung eine persönliche Verbindung zu Jesus und zum Hirten entstanden ist. Dadurch haben wir uns nicht nur dem Mächtigsten, sondern auch dem, sagen wir, achtsamsten Beschützer anvertraut. Wir sind in 1. Petrus 2, sagen wir jetzt 9 auf Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Geschwister, ist es nicht äußerst beglückend zu wissen, wie unser Stand und unsere Aufgabe in Christus ist? Ausgewählt wurden wir durch Gott. Es war seine Wahl. Johannes 6, Vers 44. Dies beruft nicht auf irgendwelchen Verdiensten oder gar aus menschlicher Güte, sondern allein aus Gottes Gnade und Güte. Ein heiliges Volk sind wir, weil wir Gott gehören, ausgesondert für seinen Dienst. Ein Volk des Eigentums sind wir, weil Gott selbst uns für sich erworben hat. Das bedeutet, dass niemand einen Besitzanspruch an uns erheben darf, als Gott allein. Das Ziel unserer göttlichen Berufung lautet, verkündet die wunderbaren Taten Gottes. Verkündet das Evangelium vom kommenden Reich Gottes. Ja, Gott ist nicht irgendeine Theologie für uns, nicht ein Begriff theologischer Meinung, sondern der, der uns berufen hat, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Dadurch dürfen wir auch verstehen und erkennen, dass er der Schöpfer der Welt ist, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der Vater Jesus Christus. Und nochmals, niemand wird gegen seinen Willen in das Licht Gottes hineingestellt. Man wird von Gott hineinberufen. Wir wurden Christ, weil uns die Augen aufgetan wurden. Und wir haben uns bekehrt von der Finsternis zu dem Licht, das heißt von der Gewalt Satans zu Gott. Wir sind begnadigt und stehen unter dem Erbarmen Gottes. Und Geschwister, mit solchem Wissen, wie mit all unserer Erkenntnis, können wir Zeugen für Gott sein, ein Licht in dieser Welt. Schlagen wir uns zum Schluss Jeremia 23 auf und hier lesen wir die Verse 3 bis 4. Jeremia 23, Verse 3 bis 4. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirte über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Nun, dies ist ein Ausflug in die Zukunft, in das Millennium, in das tausendjährige Reich Gottes, das Jesus Christus hier auf Erden errichten wird. Wir werden dann nach unserer Auferstehung bei unserem Hirten an seiner Seite dem König aller Könige stehen und unter ihm als Könige und Priester den Menschen dienen. Wir werden dann eine Metamorphose durchlaufen haben. Jetzt sind wir die Schafe, dann werden wir die Hirten sein, die Menschen lehren, die ihnen helfen, die ihnen beistehen, die Menschen auf den richtigen Weg führen, auf den Weg Gottes, die über sie wachen werden wie ein Hirte. Dann, Geschwister, werden wir der gute Hirte sein.